Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
US-Präsident Donald Trump hält die ganze Welt mit seinen Zöllen in Atem. Aktienmärkte, Devisenmärkte, Rohstoffmärkte, alle reagieren mal in die eine, mal in die andere Richtung, je nachdem, was gerade die News des Tages ist. Doch wie stark könnte der Handelskonflikt eigentlich die aufstrebenden Schwellenländer und vor allem die asiatischen Länder treffen? Darüber sprechen wir in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wie stark treffen Trumps Zollpläne die asiatischen Länder und vor allem die Schwellenländer? Wahrscheinlich kann man das wieder pauschal gar nicht so sagen, aber vielleicht fangen wir mal mit so einer pauschalen Ansage trotzdem.
Also wenn man, und ich habe das gemacht, Research Paper anguckt, die sich mit Asien und mit den einzelnen Ländern beschäftigen, also sei es Korea, sei es Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Philippinen, Indonesien und so weiter und so fort. Also alle klagen natürlich über diese Zölle, alle gucken, ob sie Geld, politische Maßnahmen ergreifen, der ein oder andere auch fiskalpolitische. Jeder will natürlich mit den Vereinigten Staaten verhandeln, um diese Zölle runterzubekommen. Ich meine, Vietnam hat es ja besonders getroffen, auch mit 46% reziproken Zöllen. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass einige Güter chinesischer Bauart dann über Vietnam verschifft werden und deswegen die Vietnamesen eben besonders hart getroffen hat. Aber die meisten Länder oder eigentlich alle bieten an, von den USA Flüssiggas und Flugzeuge zu kaufen. Wird auch spannend sein, wie das denn ausgeht oder ob das denn dann überhaupt so funktionieren kann.
Wer will das alles produzieren? Vor allen Dingen in den USA, so ein Flugzeug ist ja auch nicht von heute auf morgen gebaut.
Absolut. Also unterm Strich, und man muss da sicherlich immer in die Einzelheiten hineingucken, sind alle Länder in irgendeiner Form getroffen. Das wundert auch nicht, Jessica, denn die globalen Lieferketten sind natürlich nicht so, dass ein Gut in einem Land gebaut wird und dann fertig in ein anderes geliefert wird, sondern Teile und Teile von Teilen werden permanent über die Grenzen verschifft, so dass natürlich insgesamt die ganzen Lieferketten in Unordnung kommen. Und nochmal, die Länder machen sich Gedanken, wie sie darauf reagieren und wollen vor allen Dingen natürlich eine Einigung mit den Vereinigten Staaten erzielen.
Nun sind es einmal die Lieferketten und dann damit verbunden natürlich auch schwindende Exportchancen, weil die Zölle eben belasten. Aber es sind auch hohe US-Zinsen und ein starker Dollarkurs, der die Wirtschaft der Schwellenländer vor allem belasten könnte. Denn da sind ja viele Regierungen und Unternehmen in der Region, die teils in Dollar verschuldet sind. Auch da gab es ja eben einige Bewegungen eben an den Devisenmärkten, an den Anleihemärkten.
Ja, genau. Also wir sehen vor allen Dingen, dass die Währungen sehr darauf reagiert haben. Der Dollar ist ja insgesamt sehr schwach geworden zu den allermeisten. Auch dieser Währungen, da ist sicherlich Taiwan herauszugreifen mit dem Taiwan-Dollar, der recht fest geworden ist in dieser Zeit. Das liegt aber wiederum mehr mit den oder hängt mehr mit den Zöllen zusammen als mit der Verschuldung, würde ich sagen. Denn viele dieser Länder sind natürlich nicht so hoch verschuldet wie die USA und der schwache Dollar macht es ihnen dann im Zweifelsfalle leichter, die Schulden auch zurückzuzahlen und zu bedienen. Also deswegen die Währungen stark geworden, aber das hilft dann natürlich auf der Exportseite am Ende auch nicht. Und insofern, ja, kämpfen alle Länder da in einer ähnlichen Art und Weise mit den Maßnahmen, oder mit den Ankündigungen, die getroffen worden sind.
Viele Länder in Asien und viele, die du genannt hast, sind ja eben auch immer noch Schwellenländer. China ist das größte Schwellenland der Welt. Ich habe mal geschaut, der MSCI Emerging Markets liegt leicht im Plus seit Jahresbeginn. Der MSCI World hat auch ein bisschen aufgeholt wieder, aber so richtig gut läuft's da nicht. Wie sieht's denn aus, wenn wir auf einzelne Länder schauen? Weil da wird's ja wahrscheinlich wieder positive und negative Beispiele geben. In einigen Ländern gab's eine Korrektur, eine stärkere. In anderen läuft gerade eine kleine Rallye, oder zumindest eine Erholungsrallye. Wie sieht's da aus?
Ja, da muss man sagen, gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Unterm Strich kann man sagen, dass die großen Länder wahrscheinlich mehr profitieren als die in Anführungsstrichen etwas kleineren Länder. Also Year-to-Date-Performance in China, einschließlich Hongkong, deutlich im positiven Bereich. Auch Indien ist immer noch positiv, wenn auch nicht in dem Maße, wie wir das aus der Vergangenheit gekannt haben. Korea ist positiv, wohingegen viele Länder dann drumherum, also sei es Thailand, Malaysia, Philippinen, Indonesien, doch eher negativ performen. Und das hängt eben natürlich damit zusammen, wie Wirtschaften strukturiert sind. Zum Teil aber auch, wie die Indizes natürlich zusammengesetzt sind. Also wenn ich Korea angucke, da sind ja zwei Unternehmen schon extrem dominant, was den Kospi angeht.
Lass uns mal auf China schauen, als größtes Schwellenland, als größtes asiatisches Land, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. China und die USA haben sich ein Wettbieten um die höchsten Zölle geliefert. Mittlerweile wird verhandelt. Es soll zumindest eine, unterschrieben ist noch nichts. Aber wie stark hätte es China treffen können? Wie stark wird es China treffen? Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, man hatte sich in den Zöllen ja raufgeschaukelt, weil Trump ja gesagt hat, wer auf meine reziproken Zölle mit Gegenzöllen antwortet, der wird dann weitere Zölle bekommen. Und die Chinesen haben eben nicht zurückgezuckt. Sie haben ganz im Gegenteil gesagt, hier, wenn du unsere Güter mit hohen Zöllen belegst, dann wird das deine Amerikaner treffen. Mindestens mal so wie die chinesischen Bürger und Unternehmen. Und insofern sieht man ja schon, dass deutlich weniger Schiffe aus China ablegen und Richtung USA fahren. Unterm Strich hat man sich raufgeschaukelt bis 125 und 145%. Man hat jetzt eine Einigung insofern erzielt, als dass die Zölle auf 10% für amerikanische Güter Richtung China und für 30% von chinesischen Gütern Richtung USA festgelegt worden sind für die nächsten 90 Tage, also rund 3 Monate, in denen es dann weitere Verhandlungen geben soll. Es gilt auch für China im Moment der Bodensatz, wenn man das so nennen darf, von 10% Zöllen, und dann gibt es einen Aufschlag von 20% wegen Fentanyl. Das Thema ist auch konkret angesprochen worden. Mal gucken, ob und wie es da eine Lösung geben könnte. Aber da haben die Amerikaner sicherlich ein Stück weit die Tür auch aufgemacht, dass diese Zölle weiter sinken können. Aber wie gesagt, da ist noch kein Vollzug zu melden, noch kein weißer Rauch aufgestanden, um im Bild zu bleiben, sondern da werden dann die Verhandlungen in den nächsten 90 Tagen zeigen, wohin die Reise geht.
China hat ja auch ein paar hausgemachte Probleme, beispielsweise Krise im Immobilienbereich. Peking hat zuletzt eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Binnenwirtschaft und dann damit auch zur Stabilisierung der Aktienmärkte angekündigt. Ist das auch ein Grund dafür, dass die Märkte da wieder steigen, sich so stark erholen?
Ja, sicherlich ist es das. Also China hat vor allen Dingen im ersten Quartal 2025 ein überzeugend gutes Wachstum hingelegt, über 5%. Was aber damit zusammenhängt, dass es eben starke Vorzugseffekte auf der Exportseite gegeben hat, aufgrund der amerikanischen Zollandrohungen, die ja Trump schon im Wahlkampf verkündet hatte. Also da haben dann offensichtlich amerikanische Unternehmen und Verbraucher entsprechend schon mal vorgelegt und haben die chinesischen Güter geordert. Ob das dann im zweiten Quartal genauso weitergeht, da kann man sicherlich ein Fragezeichen dran machen, und insofern, ja, kommt es jetzt drauf an, schafft es China, den Binnenmarkt zu konsolidieren, weiter anzuschieben? Das wäre ein gutes Signal, nicht nur für China, sondern auch für die Welt. Man würde weniger Güter dort exportieren. Die Welt könnte mehr Güter Richtung China dann transportieren und exportieren. Aber ob das gelingen wird, ist natürlich die große Frage, weil China sich nach wie vor auf Technologie stützt, auf Elektroautos, auf Batterien, auf Photovoltaik, und das ja die großen Exportschlager sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist noch nicht ausgemacht, ob China nicht doch wieder dem Reflex verfällt und auf den Export setzt, wenngleich es wahrscheinlich besser wäre, aber möglicherweise nur langfristig möglich ist, den Binnenmarkt doch zu stärken und hierfür mehr Nachfrage zu sorgen.
Wie fällt dein persönlicher Ausblick für den chinesischen Aktienmarkt aus? Mehr Chancen, mehr Risiken? Sollten chinesische Aktien im Depot sein?
Ja, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Man muss natürlich immer in China unterscheiden. Die festlandschinesischen Aktien sind nur in großen Abstrichen überhaupt erwerbbar. In der Regel geht man über Hongkong, also diese berühmten H-Aktien. Das ist dann auch handelbar. Wir wissen immer wieder, dass die Kommunistische Partei in China auch in die Märkte eingreift. Das Beispiel einfach nur die Unternehmen, die quasi Online-Ausbildung vorgenommen hat, die wurden dann mal von heute auf morgen verboten. Ein großes Technologieunternehmen durfte keine Spiele mehr entwickeln bzw. auf den Markt bringen. Also mit sowas muss man immer rechnen. Und das kann natürlich dann auch für unangenehme Überraschungen sorgen. Aber unterm Strich ist der chinesische Markt sicherlich nicht teuer bewertet und hat vor allen Dingen in Wachstumssektoren wirkliche Chancen. Denn wir wissen auch, dass das, was wir gerne vor 20 Jahren erzählt haben, nämlich dass die Chinesen uns alle nur ausrauben, was Technologie angeht und ähnliche Dinge mehr, dass die einfach heute nicht mehr stimmen. Sondern dass China in vielen Sektoren wirklich Technologieführer ist und ja auch europäischen, deutschen Unternehmen in der Entwicklung dann helfen kann. Man sieht das ja auch beispielsweise bei den Elektroautos, dass einige europäische Unternehmen nach China gehen und in China, für China, mit chinesischen Partnern arbeiten wollen, weil China eben hier doch einen Vorsprung erzielt hat.
Schauen wir auf ein Land, wo die Aktien deutlich höher bewertet waren zuletzt, weil auch eine ziemliche Rallye gelaufen ist. Indien. Das Land gilt mit seinem starken Wachstum und ja auch dem Aufkommen technisch hochentwickelter Unternehmen ja als Star unter den Schwellenländermärkten. Wie sieht's da aus? Wie stark treffen die Zölle das Land? Wie sieht's wirtschaftlich aus?
Ja, natürlich ist auch Indien von diesen Zöllen getroffen. Die reziproken Zölle sind bei 26% im Moment festgelegt. Das könnte das Wachstum unter 6% drücken in Indien. Auch hier wird selbstverständlich verhandelt. Auch hier sind wir selbstverständlich noch nicht am Ende. Auch die Reserve Bank of India hat die Zinsen weiter gesenkt. Man hat auch verschiedene Open Market Operations, wie es so schön heißt, also Käufe von Staatsanleihen durchgeführt, um die Zinsen weiter zu drücken, um den Markt hier weiter zu stimulieren. Fiskalpolitisch sicherlich auch dagegen gehalten. Also ja, die Zölle drücken das Wachstum herunter und insofern versucht Indien, genau wie die anderen asiatischen Länder und wie viele andere Länder mehr auf der Welt, mit den USA ein Abkommen zu treffen, was die Zölle senkt und in der Zwischenzeit eben mit Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen dagegen zu halten.
Glaubst du denn, dass die Rallye, die wir da in den vergangenen ein, zwei Jahren gesehen haben am indischen Aktienmarkt, dass die nach der jetzt hoffentlich überstandenen Korrektur wieder weitergeht? Und dann haben wir natürlich ganz schnell wieder das Problem mit den hohen Bewertungen.
Ja, Jessica, es sieht so aus, als würde die Party wirklich ungehemmt weitergehen. Wir sind gar nicht mehr so weit von den Höchstständen im Nifty entfernt und insofern, ja, preisen die Marktteilnehmer offensichtlich ein, dass auch Indien sich einigen wird können mit den Vereinigten Staaten, dass die Unternehmen dann mit den restlichen Zöllen ganz gut umgehen können und dass eben das Wachstum weiterhin auf der indischen Seite bleibt und die Unternehmen treiben wird. Aber wie gesagt, der Markt ist insgesamt natürlich nicht wirklich billig bewertet.
Aber es gibt ja auch noch ein paar günstigere Märkte, die vielleicht auch interessant sind und immer noch ein bisschen hinterherhinken. Wie sieht es denn beispielsweise aus in Malaysia, auf den Philippinen, in Taiwan? Du hast Fire vorhin schon angesprochen. Wo macht es vielleicht Sinn, als Anleger nochmal hinzuschauen und zu sagen, da gibt es spannende Unternehmen, spannende Branchen, die sind auf irgendeinem Feld besonders stark und werden sich hoffentlich gegen Trump zur Wehr setzen können, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also auch mit den USA ein gutes Abkommen schließen können.
Ja, die Struktur der Unternehmen bzw. der Länder und der Indizes ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Die großen Länder wie Taiwan, Korea können auch Investitionen in den Vereinigten Staaten anbieten. Das können die Länder, die du genannt hast, in der Regel nicht so sehr, weil sie nicht so große, weltumspannende Unternehmen haben, für die es sich lohnen würde, in den Vereinigten Staaten zu investieren. Indonesien ist sehr stark geprägt von Rohstoffen. Malaysia hat sicherlich elektronische Produkte, Autos, aber auch Öl und Palmöl. Und insofern hat es ja gerade auch im Export sicherlich einige Möglichkeiten. Das sieht in Thailand ein bisschen anders aus, was ja sehr, sehr stark vor allen Dingen vom Tourismus lebt. Insofern hat Thailand dann angeboten, auch wieder Flugzeuge und Flüssiggas aus den USA zu importieren. Aber ja, nochmal, es ist sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Gerade in Thailand, wir hatten es ja angesprochen, das Wachstum wahrscheinlich nur um 3%, wenn man die Zölle auf 10% senken kann die im Moment bei 36% stehen. Der Binnenmarkt schwächelt aber doch sehr deutlich. Zuletzt war es noch von dem Export getrieben. Und deswegen muss man da mit einer gewissen Vorsicht drauf gucken. Wenn ich dann Richtung Philippinen gucke, da haben wir ein deutlich höheres Wachstum von 5,7% erwartet in diesem Jahr. Die reziproken Zölle sind auch in Afrika nur bei 17%. Auch hier kann es sicherlich zu weiteren Verhandlungen und zu niedrigeren Zöllen kommen. Die Banco Central Filipinas hat die Zinsen schon weiter gesenkt. Es soll auch fiskalpolitische Maßnahmen geben, Budgetdefizit wahrscheinlich weniger stark zurückgefahren werden. Lass mich noch eins rausgreifen. Die indonesische Volkswirtschaft mit einem Wachstum von 4,8%. Die reziproken Zölle liegen bei 32%, also schon relativ hoch. Das trifft auch die Volkswirtschaft. Die Verunsicherung ist sehr hoch. Business- und Konsumentenvertrauen ist ausgesprochen angeschlagen in Indonesien. Fiskalpolitik soll ausgebaut werden. Indonesien hat hier sicherlich den Vorteil, dass die Schuldenquote zum Bruttoinlandsprodukt nur bei 39% liegt und insofern Raum vorhanden ist. Aber nochmal, die Länder sind sehr, sehr unterschiedlich in ihren Entwicklungen, in dem, was sie da auch Amerika anbieten können und natürlich auch in den Aktienmärkten und in den Unternehmen, die dann am Ende dahinter stehen.
Also die Welt ist für Anlegerinnen und Anleger nicht gerade einfacher geworden durch Donald Trumps Handels- und Wirtschaftspolitik. Würdest du dann empfehlen, da auf jeden Fall auf einen aktiv gemanagten Fonds zurückzugreifen und zu sagen, lass mal die Region Asia-Pacific lieber von einem Profi managen, bevor man sich da selber mit irgendwelchen Länder-ETFs oder eben auch Einzelaktien versucht?
Ja, wie gesagt, Einzeltitel in den einzelnen Ländern ist natürlich so eine Sache, wenn man nicht in die ganz großen Märkte hineingeht, weil die Unternehmen oft nicht so bekannt sind, nicht so groß sind. Man muss sich dann schon doch recht ordentlich auskennen. Ich will nicht sagen, dass man das nicht erlangen kann, aber es ist doch mit einigen mehr an Mühe behaftet, das zu tun. Ich habe vorhin versucht auszudrücken, dass die Länder auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind und an sehr unterschiedlichen Punkten im Moment stehen, sehr unterschiedliche Angebote der Welt und vor allen Dingen den Vereinigten Staaten machen können. Und vor dem Hintergrund muss man, glaube ich, schon sehr selektiv mit den Themen umgehen. Nochmal, das kann sicherlich jeder Einzelne, aber es wird viel Arbeit und viel Mühe mit sich bringen. Und vor dem Hintergrund, wer sich das ersparen möchte, der sollte dann tatsächlich auf einen aktiv gemanagten breiten Fonds für die Region gehen, der dann eben versucht, mit dem Know-how, den der Asset Manager hat, dort die richtigen Länder, Sektoren und auch Unternehmen herauszupicken.
Das ist auf jeden Fall eine extrem spannende Region und ich bin sehr gespannt, was wir da für Deals von Donald Trump und den einzelnen Regierungen sehen werden. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Bis dahin, vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gern, Jessica.